begrüße Abbas Kida auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke. Herr Kida lebt in Berlin.
Danke.
Geboren wurde er aber in Bagdad im Jahr 1973. Damals herrschte noch der Diktator Saddam Hussein. Sie landeten im Gefängnis 2 Jahre lang. Dann kamen Jahre der Flucht und nun sind Sie ein deutscher Schriftsteller. Das darf man sagen, weil Sie auf Deutsch schreiben und auch auf Deutsch denken, wie ich gelesen habe. Wie lange hat das denn gedauert? Also ich meine, diese Verwandlung von einem Mann, der auf Arabisch schreibt und spricht und denkt, in einen, der das auf Deutsch macht, das ist ja ein gewaltiger Weg.
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch überhaupt nicht einfach. Immer wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine Seite auf Arabisch schreibe, brauche ich, um diese Seite zu korrigieren, vielleicht 20 Minuten. Und wenn ich auf eine Seite auf Deutsch schreibe, brauche ich vielleicht 4 bis manchmal 20 Stunden.
Oh.
Das ist echt viel Arbeit. Aber ich glaube, es hatte vielleicht mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, warum ich mich für die deutsche Sprache entschieden habe. 2003 oder von 1996 bis 2003 war ich im Exil und hatte ich nur einen Traum. Ich wollte immer in den Irak zurückkehren. Und nach 2003 bin ich zurückgekehrt. Und ich habe dort festgestellt, dass der Irak, den ich wollte, existiert nicht mehr. Und da war ich wirklich im Irak wie sozusagen ein Mann ohne Träume plötzlich.
Aber das ist doch interessant. Mithilfe der amerikanischen Armee wurde also Ihr Feind Saddam Hussein erledigt und trotzdem sind Sie nicht zurückgekehrt. Warum?
Man kann Demokratie irgendwie nicht so auf amerikanische Art und Weise wirklich realisieren. Nicht mit Raketen und Bomben, nicht mit einer Armee. Demokratie ist eine Art Entwicklung, eine Art Denken. Und das muss sich wirklich von der Gesellschaft heraus wirklich sich entwickeln. Und was die Amerikaner gemacht haben, war ein großer Fehler für mich persönlich. Und als ich dort war, habe ich auch das festgestellt.
Aber das müssen Sie erklären. Der Sturz von Saddam Hussein war doch okay aus Ihrer Sicht.
Nein.
Nein?
Nein.
Aber das war der Mann, der Sie ins Gefängnis geworfen hat.
Wissen Sie, Menschen müssen stolz auf sich sein.
Ja.
Besonders in einem Land wie im Irak. Die Iraker haben zum Beispiel 1991 eine Revolution gehabt. Und fast Tausende von Menschen sind gestorben. Viele saßen im Knast. Und hätten sie das gemacht, wären sie stolz auf ihre Geschichte. Die Amerikaner haben, sagen wir so, die Revolution von den Irakern gestohlen. Außerdem, die Situation im Irak ist es wirklich nicht so einfach.
Ja.
Man kann nicht hier in den Irak gehen und sagen, ich mache hier Demokratie. Da ist der Irak, alle Nachbarländer sind Diktaturen. Wie kann eine Demokratie sich entwickeln? Es ist so, wie man nimmt eine Nonne von einem Kloster und steckt diese Nonne in einem Buffhaus und sagt, du bleib aber in diesem Buffhaus eine Nonne.
Ja.
Es funktioniert nicht. Und die Amerikaner wollten vom Irak plötzlich eine Nonne in diesem Buffhaus und hat nicht funktioniert.
Ja, das verstehe ich. Aber nun hat sich ja die Umgebung des Irak auch verändert. Es gibt das, was wir den arabischen Frühling nennen.
Ja.
Dieser Roman spielt am Anfang in Libyen, zu Zeiten, als Gaddafi noch da ist. Jetzt ist der Gaddafi weg, jetzt gibt es Demokratie in Libyen. Jetzt hat sich doch das Ganze auf einen Weg gemacht. Ich sage noch nicht, dass das eine perfekte Demokratie ist. Aber es ist doch auf dem Weg, oder?
Jetzt schon, aber die Ägypter, die Leute in Libyen, auch in Tunesien, da sind sie stolz. Sie können nach 20, 30, 100 Jahren immer erzählen, wir haben es selbst gemacht. Mhm. Die Iraker können leider das nicht. Und das ist ein großes Problem der Iraker. Die Iraker haben eine sehr, sondern melancholische Identität.
Aha.
Sie haben die größte Kultur der Welt, Babylon und Sumera, und sie haben die beschissenste Zeit der Geschichte heutzutage, wo die amerikanischen Soldaten alles auf der Straße machen können.
Ja, aber also ganz stimmt es ja nicht, denn gerade in Libyen wäre ja ohne Hilfe der Ausländer, auch der Amerikaner, ohne die Luftunterstützung Gaddafi auch nicht so schnell beseitigt worden.
Da stimme ich zu. Ich glaube, hätte man wirklich die Leute in Ruhe gelassen, hätten sie vielleicht, es hat lang gedauert, aber ich glaube, hätten sie es geschafft.
Mhm.
Man will immer, ich habe den Eindruck, man will immer hier sich so präsentieren, wir sind die Guten und wollen helfen. Aber 30 Jahre hat man Gaddafi unterstützt, mit Waffen, mit Geld. Und wo waren wir vorher? Warum haben wir nicht an Menschenrechte gedacht? Jetzt, als die Leute auf der Straße gegangen sind, plötzlich sind wir dorthin gegangen. Ja. Ich glaube nicht, man will die Revolution von diesen Leuten wirklich nehmen. Man will ihren Stolz nehmen. Und das hat man auch in Libyen gemacht. Und ich fand auch ein großer Fehler. Man muss die Leute die Möglichkeit geben, ihre Geschichte selbst zu schreiben. Man muss stolz auf sich sein.
Ja, das können wir noch ein bisschen diskutieren. Was sagen Sie zum Beispiel zu Syrien? In Syrien sterben so viele Menschen und immer mehr Syrer sagen, bitte, bitte, liebes Ausland, helft uns doch endlich. Was sagen Sie?
Ich sage Folgendes. Wir haben ein großes Problem. Viele Länder haben sich eingemischt. Iran, Saudi-Arabien, Katar, Amerika, Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Und wenn man sich einmischt, natürlich geht die Revolution verloren. Da sind jetzt nicht die Leute, man hat den Eindruck, das ist ein internationales Problem in Syrien geworden. Die Frage ist, warum geht man nach Damaskus und will den Leuten dort helfen, aber macht man das in Al-Bahrain nicht? In Bahrain gibt es auch eine Revolution. Warum tun wir das nicht eigentlich? Das heißt Folgendes, weil Saudi-Arabien und Katar, sie sind Freunde von den Amerikanern, von den Briten. Und da sind sie sind gegen Iran, die Schiiten. Und die Iraner sind in Syrien sehr stark. Deswegen unterstützt man die Revolution in Syrien, aber nicht in Bahrain. Mhm. Weil in Bahrain sind die Schiiten, die auf der Straße gehen und gegen die Regierung kämpfen. Und dieses Spiel, es ist ein unglaubliches Spiel. Das Beste, dass man sich nicht einmischt.
Aber was sagen Sie jetzt den Syrern, die unter Assad leiden?
Viele in der arabischen Welt haben gelitten, jahrelang, unendlich. Was ich sagen kann, Leute, kämpft weiter, es gibt keinen Ausweg. Man muss kämpfen, man muss seine Geschichte selbst schreiben und man muss auch glauben, dass man, wenn man die Freiheit will, muss auch kämpfen, um diese Freiheit zu erreichen.
Nun, ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich kein besonders gläubiger Moslem. Was sagen Sie zur Demokratie in Ägypten? Da hat man jetzt Demokratie, aber Demokratie heißt eigentlich eine neue Art der Unfreiheit, nämlich die Diktatur eines Glaubens.
Sagen wir so, als die Revolution anfing in Ägypten, war ich schon am Al-Tahrir-Platz. Ich habe alles miterlebt. Ja. Und ich habe viele Sachen erlebt, die mir geholfen haben, die Situation wirklich, optimistisch zu sein, sagen wir so.
Ja.
Ich glaube, es ist erst nach Februar 2011, gibt es endlich junge Leute, in der arabischen Welt, die auf die Straße gehen und gegen die Diktatur gekämpft haben. Und jetzt kämpfen sie gegen islamische Verfassung. Mhm. Vor 2011 war das ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, man muss einfach geduldig sein und den Menschen dort die Möglichkeit geben, irgendwas zu tun. Man kann helfen. Kulturaustausch spielt eine große Rolle. Man muss das tun. Wenn man sich politisch einmischt, ist ein großes Problem. Ich glaube, ich bin optimistisch. Ich glaube, die Revolution rollt weiter und das wird sich ändern, aber es dauert lang.
Ja, aber dann gehen Sie davon aus, dass die säkularen Ägypter in der Mehrheit sind. Vielleicht sind die aber gar nicht in der Mehrheit, sondern in der Minderheit. Ja, die Mehrheit der Ägypter sind in Wirklichkeit religiöse.
Ja, aber das ist auch normal, das wissen wir. Das vergessen wir, was wichtig ist. Den Kalten Krieg. Der Kalte Krieg spielt eine große Rolle in der arabischen Welt. Damals haben die Amerikaner alle Herrscher in der arabischen Welt geholfen, alle kommunistischen, liberalen, demokratischen Parteien abzuschaffen. Seitdem gibt es nur zwei Kräfte in der arabischen Welt, Diktatur oder Islamisten. Und jetzt, seit 2011, gehen die jungen Leute auf der Straße. Sie haben keine politische Führung. Das braucht Zeit, bis das sich entwickelt. Natürlich, diese Leute sind eine Minderheit. Mhm. Aber das dauert nicht lang. Ich glaube, sie haben die ersten Schritte schon gemacht. Mhm. Und es gibt so ein einfaches Beispiel. Ich sage immer so, wenn man eine Familie gründen will, Es dauert 2 Jahre, bis man eine Frau kennengelernt hat. Dann man will ein Kind, das braucht auch 1 Jahr. Und dann man will eine Wohnung, dann auch 1 Jahr. 4 Jahre bis 5 Jahre, bis man eine kleine Familie gründen kann. Was macht ein Volk mit der Demokratie? Es ist auch eine Beziehung. Das dauert einfach.
Sie sind ins Gefängnis gewandert, weil Sie Flugblätter veröffentlicht haben. Da liegt die Frage natürlich nahe, warum gehen Sie nicht dorthin und führen einen politischen Kampf, so wie Sie ihn damals geführt haben? Also warum mischen Sie sich nicht ein?
Das stimmt überhaupt nicht. Ich tue das schon.
Ja.
Ich war nicht nur im Irak 2 Jahre im Knast. Ich war fast 10 Mal im Knast in meinem Leben. Einmal in Libyen, einmal in Tunesien, 4 Mal in der Türkei, einmal in Griechenland, einmal in Italien, einmal in Deutschland. Und der arabischen Welt kehre ich immer wieder zurück. Ich habe immer auf der Straße mitgemacht. Ich war auch in Ägypten am Al-Tahrir-Platz, habe ich die Revolution miterlebt bis zu Ende. Aber ich bin ein Schriftsteller, ich bin kein Politiker. Ich schreibe Literatur und versuche ich immer diesen wichtigsten historischen Kontext in einem literarischen Werk darzustellen.
Ja.
Ich versuche auch die Geschichte aufzubewahren, dass, wie die Menschen sich gefühlt haben in einer Diktatur oder im Knast oder auf der Flucht. Ich schreibe Literatur, die sich wirklich für die Menschen interessiert. Und ich bin kein Politiker, ich bin Schriftsteller, ich sage nur meine Meinung.
Ja, damit sind wir bei dem neuen Buch, Brief in die Auberginenrepublik.
Mhm.
Die Auberginenrepublik ist der Irak.
Ja.
Warum heißt sie Auberginenrepublik?
Ja, die von 91 bis 2003 es gab Handelsembargo im Irak. Und die Iraker es gab nicht so viel Obst und Gemüse im Land, es gab nur Auberginen. Und die Iraker haben immer so von Auberginen alles Mögliche gemacht. Auberginen gegrillt, gebraten, Auberginensuppe. Von Auberginenschale haben sie so Chips gemacht. Man hatte auch die Auberginen Herren der Küche genannt oder Könige der Bratpfanne genannt. Und die Iraker waren immer so, immer wenn man ein Iraker gesagt, wir sind die größte Kultur der Welt, Sumera, Babylon. Dann die Jungs haben immer so gelacht und gesagt, naja, Auberginenrepublik. Und deswegen heißt das Buch auch Brief in die Auberginenrepublik.
Sie haben ja eine enge Beziehung zu Obst und Gemüse. Das Buch davor hieß Die Orangen des Präsidenten.
Ich bin ein Bioprodukte-Autor scheinbar.
Und Ihr Vater war Gemüsehändler, oder?
Ja, richtig.
Das heißt, das nächste Buch heißt Eine Kiste Mangos oder so.
Es konnte sein, die deutsche Tomate. Warum? Es ist eine schöne Geschichte. Als ich Deutsch gelernt habe, da waren wir immer so Südländer, sagen wir so. Und als wir die Tomaten in Deutschland gegessen haben, haben nach nichts geschmeckt, sozusagen. Und immer die deutschen Tomaten schmecken nach nichts. Und in der Schule haben wir immer so gemacht, immer wenn jemand war langweilig oder nicht nett, haben wir immer ihn die deutsche Tomate genannt.
Aha. Die deutsche Tomate.
Weil sie kommen aus Holland, ja.
Viel Flüssigkeit, wenig Geschmack. Warum, also in dem Buch geht es gar nicht um Auberginen, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Die eigentliche Hauptfigur oder der eigentliche rote Faden durch das Buch ist ein Brief.
Ja.
Ein Brief eines jungen Mannes, der im Exil lebt, ein Iraker wie Sie, der im Exil lebt, zunächst in Libyen, und er will einen Brief schreiben an eine Freundin, die zurückgeblieben ist im Irak. Es spielt also, wie Sie merken, zu einer Zeit, dass es noch kein Internet gab und noch kein schönes Telefon, wo man sowas schnell machen konnte. Der arabische Frühling ist ja undenkbar ohne diese modernen Mittel, aber dieses Buch spielt davor, wo es also sehr schwierig ist, einen Brief zu schicken, in diesem Fall einen Brief aus Benghazi, das ist ein Ort in Libyen, nach Bagdad. Erzählen Sie erstmal ein bisschen was von diesem Brief. Sie haben ja sowas Ähnliches auch selbst erlebt. Ihr echter Brief ging nicht an die Freundin, sondern an die Mutter. Aber auch dieser Brief hat eine abenteuerliche Reise hinter sich.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte natürlich damals, als ich im Exil gelebt habe, ich wollte auch einen Brief an meine Familie schicken. Weil von 1996 bis 2003, ich konnte die Familie nicht anrufen, ich konnte keine Briefe an die schicken. Ich war politisch verfolgt damals. Und ich hatte schon einen Brief aber geschrieben und durch diesen illegalen Brief wirklich in den Irak geschickt. Und der Brief ist tatsächlich angekommen in Bagdad.
Wie lange hat er gebraucht?
Ich glaube 1 Jahr.
Ja.
Und da hat meine Mutter den Brief bekommen. Und nach 2003 Dann bin ich zurückgekehrt in den Irak. Und meine Mutter hat immer noch den Brief. Und den Brief habe ich wirklich mitgenommen, aber ich immer noch. Der Brief hängt an der Wand in meiner Wohnung in Berlin. Es ist so, ja, es ist schon auch was irgendwie was Komisches, dass der Einzige, was die Familie damals von mir erfahren hat, war dieser Brief. Ein Brief in 7 Jahren.
Warum war dieser Brief illegal?
Ja, weil ich persönlich, auch das habe ich auch dargestellt in diesem Buch, im Exil zu leben, man hat viele Ängste. Man hat Angst, dass es jedes falsches Wort könnte gefährlich für die Familie werden.
Ja.
Deswegen, man hat Angst. Und man hat Angst auch, dass die Sicherheitspolizei erfährt, wo man zum Beispiel in Libyen oder in Jordanien oder irgendwo sich befindet.
Also ich glaube, davon versteht man hier in Leipzig eine ganze Menge. Jedenfalls die Älteren können sich noch daran erinnern, Briefe wurden zensiert.
Klar.
Das heißt, es war kein, sie schrieben da nichts Privates, sondern man musste damit rechnen, dass der Brief aufgemacht wird und auch verwendet wird gegen die Empfänger. Und,
ja, es ist eine Diktatur, ja, das ist ja klar.
Dieser Roman folgt einem alten Prinzip, man nennt das Prinzip des Reigens. Also dieser Brief wandert von einem zum anderen, erst derjenige, der ihn geschrieben hat, und dann macht er sich auf die Reise, da sind alle möglichen Leute, die diesen Brief weiter befördern. Neu für Ihre Romane ist, dass dieser Brief ja auch mal in falsche Hände gerät und dass also nicht nur die Opfer der Diktatur vorkommen als Personen, sondern die Täter selbst. Also zum Beispiel ein Polizist in Bagdad, der diesen Brief in die Hände bekommt. Was ist das Besondere an der Schilderung eines Täters?
Oh, das war wirklich überhaupt nicht einfach. Ich muss zugeben. Sag mal so, ich kenne die Polizisten, wir hören Polizisten, Folterer, die haben mich selbst gefoltert damals im Knast. Und es ist schwierig, sie als normale Menschen zu betrachten. Das war zum Beispiel, als ich dieses Kapitel geschrieben habe, war wirklich schwierig. Aber ich habe wirklich daran gedacht, sind sie einfache Menschen wie wir oder nicht? Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, viele Menschen, die in einer Diktatur leben, sie sind nur Schrauben im System. Im Bereich der Arbeit wird immer so schlechte Menschen produziert. Aber im einfachen, sagen wir so, im einfachen Leben, sie sind auch einfache Menschen. Sie sind so Ehemann, Vater. Und ich glaube, ist das Problem nicht die Personen, sondern das System. Und da versuchte ich, wie möglich, sie als normale Menschen darzustellen. Nicht wie bei Hollywood-Filmen, wie man zum Beispiel Hitler dargestellt, so Comicfigur, oder auch Saddam Hussein, oder Anhänger von Hitler oder Saddam Hussein, Comicfigur, dumme Leute. Nein, sie sind einfache Menschen, aber das System ist das Problem. Ich versuchte wirklich, diese Kultur, die Diktaturen macht und schlechte Menschen macht, darzustellen. Und habe ich versucht, das so alles... Ja, ein Polizisten als normalen Menschen darzustellen. Es war sehr schwierig, versuchte aber, nicht ehrlich, sondern fair zu sein.
Fair zu sein.
Ja.
Wie kann man fair sein zu einem Folterpolizisten, zu einem Verhörpolizisten, den man selbst erlebt hat? Ich vermute, Sie sind geschlagen worden. Ich weiß nicht, wie sah die Folter aus, die Sie erlitten haben?
Wenn Sie bestimmt haben Sie auch viele Dokumentarfilme vom Dritten Reich, Konzentrationslager und so. So viel anderes war es wirklich nicht.
Ja.
Natürlich, wir haben auch neue Geräte, die kommen aus Westen, hauptsächlich aus der Schweiz, heißt Elektroschockgerät und so. Da hat man natürlich verwendet. Übrigens, das Gefängnis im Irak nennt man die Schweiz. Ich weiß es nicht, warum. So wird im Irak ironisch bezeichnet, weil vielleicht, wie gesagt, weil wir diese Foltermethoden oder Geräte kommen aus der Schweiz. Und das ist so ein da wirklich, was soll ich sagen, es ist so, man hat alles Mögliche erlebt, aber ich glaube immer noch daran, die sind, wenn ich zum Beispiel wenn mein Vater ein General in der irakischen Armee wäre, wäre ich wirklich vermutlich jetzt ein anderer Mensch. Glaube ich wirklich daran. Und ich glaube, es gibt so bestimmte Fakten und Situationen im Leben einer Person, die wirklich eine große Rolle spielt, warum die Menschen so werden. Mhm. Ich glaube, in einer Diktatur, jeder kann ein Opfer und ein Täter sein. Mhm. Es ist so ein politisches Schicksal. Und ich glaube, man muss nicht die Personen bekämpfen, sondern die Kultur, die dahinter steckt. Und deswegen werde ich meinen Verhörpolizisten nicht unbedingt hassen. Vielleicht werde ich Mitleid haben. Mhm. Ja.
Wir wollen nicht verraten, wie dieses Buch ausgeht, aber das Lustige ist, dass dieser Zensor, der den Brief bekommt, der Polizist, der lässt ihn auf dem Küchentisch liegen und dann gerät er in die Hände seiner Frau. Mhm. Und die Frau macht natürlich was ganz anderes mit diesem Brief.
Ja, stimmt. Aber ich würde das jetzt nicht verraten.
Nein, das verraten wir nicht. Es ist eine sehr komische Pointe. Die wollen wir nicht verraten. Es handelt sich nämlich um einen Liebesbrief.
Ja.
Und weil der Brief ja an die Freundin geschrieben ist.
Ja, und übrigens, sie ist Christin und der Freund ist ein Muslim.
Ja.
Und da versuchte ich auch nicht, gegen diese Klischee auch zu arbeiten. Immer ein Muslim, der mit einer Christin zusammen ist, dann gibt es Probleme, religiöse Probleme. Und da, was ich darstellen wollte, politische Probleme sind mal unglaublich härter als gesellschaftliche, kulturelle oder religiöse Probleme.
Ja. An einer Stelle heißt es, obwohl ich mich in diesem Brief an Samia, das ist der Name der Freundin, wende, habe ich ihn nicht an sie, sondern eigentlich an mich selbst geschrieben. Was heißt das?
Im Exil zu leben, man gibt manchmal auf. Es ist auch nach einem, zwei, drei Jahren, vergisst man zum Beispiel alles, was zum Beispiel viele Sachen gehen verloren im Gedächtnis. Man erinnert sich nicht mal an das Gesicht der Ehefrau zum Beispiel. Und man gibt irgendwie manchmal auf und man erreicht so eine Stufe, heißt die Stufe der Gleichgültigkeit. Und man versucht dann irgendwie sich zu retten auf irgendeine Art und Weise. Und wenn man versucht, einen Brief zu schicken, man weiß, dass vermutlich der Brief kommt nie an. Aber man macht das vor sich selbst, um dieses Gefühl zu haben, ich habe nicht aufgegeben, ich habe was getan. Und der Salim hier in diesem Buch schreibt diesen Brief, weil er auch dieses Gefühl haben will, ich habe nicht aufgegeben und ich will nicht aufgeben, ich habe was getan, damit er irgendwie auch mit sich selbst zufrieden sein kann.
Ja. Wie kommt dieses Buch im Irak an, unter Ihren Freunden, in Ihrer Familie? Die können das wahrscheinlich nicht lesen oder ist das übersetzt ins Arabische?
Nein, das Buch habe ich auf Deutsch geschrieben, ja. Und es gibt keine arabische Fassung. Aber ich weiß es nicht, manchmal wird man über mich was im Irak geschrieben. Und was mich freut immer, es ist so, letztes Mal gab es so ein großes Interview mit mir und ein großes Bild von mir in der Zeitung. Und dann habe ich zu Hause angerufen, habe meine Mutter gefragt, Mama, hast du gesehen, es gab ein Interview mit mir, hast du was gehört? Er hat gesagt, weißt du, mein Abbas, es ist so, ich habe das Bild gesehen und du lachst. Das heißt, es geht dir gut, das ist mir genug. Und das ist das Wichtigste, ich glaube, von meiner Familie. Ich versuche jetzt natürlich in der arabischen Welt was zu machen. Habe ich das erste Buch ins Arabische übersetzt selbst oder neu geschrieben. Und mal schauen.
Ja. Sie kommen ja aus einer Familie, in der das Lesen nicht unbedingt zu Hause war. Ihr Vater, habe ich gelesen, konnte gar nicht lesen.
Ja, meine Mutter auch, ein Analphabeten. Ich glaube, das hat mit der Religion zu tun, dass ich die Literatur entdeckt habe. Meine Familie oder mein Vater wollte, dass ich Imam werde, so islamischer Gelehrte. Und da habe ich eine islamische Schule besucht. Ich glaube, fast 8 Monate
lang. Eine Koranschule,
ja.
Wo man stundenlang am Tag den Koran auswendig lernt.
Nicht nur Koran, alles Mögliche, was mit der Religion zu tun hat.
Ja.
Irgendwann war ich auf der Straße und gab so jemanden, der auf der Straße irgendwie literarische Werke verkauft hat. Und da als junger Mann versuchte, diesen Mann von Islam zu überzeugen. Da habe ich immer gesagt, Mann, Teufel, Engel und Gott und Koran und so weiter und so fort. Er hat gesagt, mein Sohn, hör auf. Ich gebe dir ein Buch, lies es. Und wenn du es gelesen hast, kommst zu mir wieder und reden wir darüber.
Was war das für ein Buch?
Das heißt, das Buch heißt Der Prophet von Gibran Khalil Gibran. Der ist ein Libaneser, der hat in Amerika gelebt und der hat das Buch auf Englisch geschrieben. Und das Buch ist wirklich sehr bekannt geworden. Und ich habe das Buch damals gelesen und hatte ich ein echtes Problem. Was war? Im Koran oder im Islam sagt man, Gott hat den Koran geschrieben. Das heißt, der Koran ist ein sprachliches Wunder.
Ja.
Aber als ich das Buch von Gibran Khalil Gibran gelesen habe, habe ich festgestellt, es gibt einen Menschen, der besser als Gott schreiben kann. Und seitdem habe ich die Religion vergessen und schreibe ich Literatur und lese ich Literatur. Bis heute.
Ja, nun, das ist ja das Kernproblem des Islam. es fehlt die Möglichkeit einer kritisch-historischen Betrachtung des Koran, so wie im Christentum es ja längst eine Bibelwissenschaft gibt und eine historisch-kritische Diskussion. Und jeder weiß, dass die Bibel zusammengesetzt wurde und im Lauf der Geschichte verändert wurde und manipuliert wurde. Und das ist, es ist eigentlich eine ständige Diskussion. Diese Form der Verwissenschaftlichung fehlt dem Islam. Haben Sie denn die Hoffnung, dass es im Islam eine ähnliche Entwicklung geben wird wie im Christentum? Das Christentum hat ja auch lange gebraucht, 1000 Jahre, bis das anfing mit der Aufklärung und dem Humanismus. Wird es sowas auch mit dem Islam geben können?
Ja, übrigens, das gab eigentlich im Mittelalter. Ja. Im Mittelalter in Bagdad, da war es wirklich eine Hochkultur. Und da gab es wirklich viele Leute, die das versucht haben. Aber leider wurde das gestoppt durch diese Eroberung und Besatzung von Osmanen und so weiter, ja, und so fort. Ich glaube, das natürlich spielt eine große Rolle und das braucht man. Ich glaube, Änderungen in der Islam oder in der Religion spielt natürlich eine große Rolle für die arabische Welt. Aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Es ist eine Frage der Zeit, glaube ich. Es gibt ein Problem. Die Muslime fühlen sich immer als Opfer. Und das Opfer fühlt sich immer stark. Ja. Und warum fühlen sie sich als Opfer? Weil ständig im Westen von Amerikanern, die Muslime sind böse, die Muslime sind die Schlechten und so weiter und so fort. Und das macht diesen Leute immer stark. Und man kann auch nicht so viel ändern, habe ich den Eindruck. Jedes Mal, wenn es irgendeine Entwicklung in der arabischen Welt, in der islamischen Welt anfängt, kommt irgendwas von außen und stoppt alles. Und dann plötzlich fühlen sich die Muslime als Opfer und die fühlen sich wieder stark. Und wenn irgendein Intellektueller was sagt, du arbeitest mit den Westlern, da ihr seid alle Verräter. Und da kann man nicht so. Ich habe das Gefühl, diese Welt, unsere Weltpolitik spielt eine große Rolle, dass die Entwicklung nicht weitergeht in der islamischen Welt. Das kritische Gedanken und so in der arabischen Welt muss wirklich von den Arabern kommen. Wenn irgendwann das Leben des Brian zum Beispiel, so der Film, so, wenn irgendjemand es schafft, in der arabischen Welt so einen Film zu machen, da können wir von einem Anfang reden.
Sehr gut.
Ja.
Die größte Hoffnung kann man wahrscheinlich auf die Frauen richten. Ich glaube, dass die eigentliche Bewegung in der arabischen Welt von den Frauen kommt.
Sag mal so, es ist, wenn eine Rakete fällt oder Pumba dann und fällt ein Haus, es fällt auf den Kopf eines Mannes und einer Frau. Alle in der arabischen Welt wirklich haben ein großes Problem, Frauen und Männer. Ich glaube, die Frauen spielen natürlich eine große, große Rolle in der arabischen Welt. Aber meiner Meinung nach, dass das Erste, was die Frauen es schaffen, eine Revolution zu Hause. Die Revolution beginnt wirklich zu Hause im Schlafzimmer. Und da kann man was ändern. Wenn die Frauen das zu Hause es schaffen, da kann man wirklich viel ändern. Und natürlich, die Frauen haben das Sagen. Und irgendwann, ich glaube, schaffen sie es. Und sie brauchen natürlich die Unterstützung von Männern. Und in der arabischen Welt muss man auch den Männern wirklich noch viel beibringen. Und das ist wirklich noch nicht so einfach. Wir sind in Deutschland, wir reden über Frauenrechte und so, aber immer noch in Deutschland haben wir viele Probleme. Das heißt, die Frauen haben vieles zu kämpfen. Natürlich hier weniger als in der arabischen Welt, aber die Frauen leiden auch hier. Und ich hoffe, dass irgendwann kommen die Frauen auf der Straße und ändern was. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte vor allem Anfang.
Zeit ist leider um.
Oh, also schade.
Eine lange Geschichte reicht nicht mehr.
Das ist so eine kurze, schnell. Eine Frau am Al-Tahrir-Platz, wir hatten ein Problem. Mubarak hat gesagt, ich gehe nicht weg, ich bleibe an der Macht hier in Ägypten. Die Frau stand auf mit so Lautsprecher und sagte, ich will einen Mann heiraten, der nicht wie Mubarak ist, der nicht Diktaturen mag, der ein richtiger Mann ist. Plötzlich alle Männer auf der Al-Tahrir-Platz haben gesagt, ich bin ein solcher Mann. Und dann hat die Revolution angefangen. So beginnen die Revolutionen.
Abbas Kida, Brief in die Auberginenrepublik. Vielen Dank.
Dankeschön.